Ja, und wir sitzen übrigens noch allen Gottes Segen im neuen Jahr. Was der Herr Wieners versprochen hat, wird er jeden Tag und jede Stunde und jede Minute und jede Sekunde bei uns sein. Da können wir uns darauf verlassen, weil er es so verheißen hat. Stell dir vor, jetzt kommt bei denen, beim älteren Semester, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das ist es nicht. Nein, stell dir vor, du hast einen Wettbewerb gewonnen. Einen Preis, einen super genialen Preis hast du gewonnen. Und zwar ist der Preis, jeden Morgen bekommst du von deiner Bank 86'400 Franken auf dein privates Konto überschrieben zur Verfügung. Hä, das wäre ein Preis. Das wäre ein Preis mal. Aber der Preis ist mit zwei Regeln verbunden. Und die erste Regel ist, alles, was du im Laufe des Tages nicht ausgeben kannst, wird dir zu oben, wenn du es nicht gebraucht hast, wieder genommen. Du kannst also das Geld nicht irgendwie absichern, auf ein anderes Konto überweisen und irgendwie eine Rückstellung machen und es dann später brauchen, sondern es ist einfach weg. Weg ist weg, aber für diesen Tag hast du die 86'400 Franken zu gut. Zweite Regel, die Bank kann die Spielregeln jederzeit und ohne Vorwarnung beenden und das Konto einfach schließen. Also das heisst, der Gewinn ist dann nicht mehr da, fertig, Schluss. Und jetzt ist die Frage, was würdest du machen? Was würdest du machen, wenn das so ist? Was machst du? Haben wir Antworten? Was? Genau, morgen abheben, brauchen. Du hast gesagt, ein schöner Traktor, jeden Tag ein neuer Traktor. Ein grösser Hof. Ja. Reisen. Rechnungen zahlen. Wenn wir ein bisschen etwas einkaufen, ja. Bitcoins kaufen. Ah, du möchtest es doch absichern. Die Jungen. Ja. Ja. 30 Häuser kaufen. Ja. Missionswerk unterstützen. Ja, also, wir sehen, wir hätten jede Menge für Ideen, was wir machen könnten. Aber eins ist klar, das ist rausgekommen. Jeder sagt mit anderen Worten einfach und mit anderen Ideen, ich würde es brauchen. Logischerweise, wir würden es einsetzen. Und wir würden es, wir haben es gehört, weil es so viel ist, nicht nur für uns einsetzen, sondern wir würden es auch für andere wahrscheinlich einsetzen, weil wir können gar nicht so viel für uns brauchen. Also das heisst, wir würden versuchen, das jeden Tag einfach auszugeben und zu nutzen und eben nicht nur für uns selber. Jetzt ist das eigentlich Realität. Und wahrscheinlich, der eine oder andere hat jetzt schon eine Idee, vor allem, weil wir ja das Thema schon wissen, von was das wir reden hier. Jeder von uns hat so eine geheimnisvolle Bank. Und das Überweisungsguthaben von dieser Bank ist nicht Geld, sondern Zeit. Und es gibt heute Menschen, die sagen, Zeit ist wichtiger als Geld. Also die sagen, selbst wenn sie über Zeit haben, dann ist das nicht in erster Linie, dass sie es auszahlen wollen, sondern die Zeit nehmen, für irgendetwas zu brauchen. Zeit ist heute fast wertvoller als Geld. Und jetzt haben wir eine Bank, die uns Zeit gibt, zur Verfügung stellt. Und zwar bekommen wir jeden Morgen neu 86'400 Sekunden. Also guten Morgen, liebe Millionäre. In dem Sinn, nicht, wenn wir Stunden nehmen, da müssten wir nämlich etwa 120 werden, wenn wir die Stunden nehmen wollen, aber dann wären wir nicht Millionäre. Aber mit Sekunden auf jeden Fall sind wir Millionäre. Wir sind Millionäre. Und jeden Tag wird das Konto mit 86'400 Sekunden gefüllt, aber die Bank, die uns das zur Verfügung stellt, wir wissen es, es ist Gott, der uns das zur Verfügung stellt, kann das Konto jederzeit einfach auflösen, ohne Vorwarnung. Das ist eine Regel. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Zeitguthaben, das wir haben? Und darum habe ich es über heute überschrieben, Predigt, nutze und genieße deine Lebenszeit. Nutze und genieße von der Lebenszeit. In Epheser 5, Vers 6 steht, und das ist für viele jetzt so Druck machen, so jetzt, jetzt kommt der Druck. He? Mach den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Seid uns Gottes Wort. Ich habe so ein bisschen Google-Bilder eingegeben zum Thema Zeit. 5:55, wir wollen Zeit anhalten, oder? Das ist unbedingt, wir möchten Zeit können anhalten, wir leben ihre Zeit. Die Zeit rennt uns davon, die Zeit zerrinnt uns zwischen den Hängen. Und wir haben den Eindruck, wir sind im Zeitdruck gefangen, weil uns die Zeit förmlich verschlingt. Oder Zeit, wir rennen mit der Zeit oder versuchen mit der Zeit zu rennen. Und Zeit ist Geld, das sind so Wörter, die man hört. Und wir haben sehr, sehr viele Wörter und Wortwendungen, die wir brauchen. Es wird langsam Zeit, sich Zeit nehmen, Zeit vertreiben, Zeit totschlagen, der Zeit nachdrehen und so weiter. Der Zahn der Zeit. Es gibt noch viel, viel andere. Wir merken ganz viele Redewendungen, wenn wir im Umgang mit der Zeit reden oder darüber nachdenken. Und die Bibel braucht oder redet ungefähr 1000 Mal vor Zeit. Also das heisst, es ist gut, wenn wir uns vielleicht gerade am Anfang von einem Jahr Gedanken machen über Zeit. Carpe diem kennen wir. Das heisst eigentlich ganz genau noch, pflücke den Tag oder nutze den Tag. Hey, nutze den Tag. Ich nehme die Stelle, es ist immer gut, wenn man den Zusammenhang liest von der Bibelstelle, die ich vorhin gelesen habe. Dort steht, wach auf, du Schläfer! Und steh auf von den Toten. Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Und dann kommt eben der Satz, oder? Also wir sehen, in was innen, dass er eingebettet ist, was der Zusammenhang ist. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte oder was der Wille Gottes ist. Also da drin eingebettet ist die Aussage, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Jetzt ist die Frage, mit was? Es gibt Studien, die sind gemacht worden, da habe ich verschiedene Quellen gefunden, wo Studien gemacht haben, Umfragen, Befragungen und mit was, dass der Mensch seine Zeit verbraucht. Und die ist natürlich immer zusammengezählt worden, die ganzen Zeiten, nachher in Jahr oder Monat oder Stunden berechnet worden. Also zusammengezählt. Also. Und jetzt habe ich eine Frage an euch noch einmal, dass wir dabei bleiben. Mit was verbringen wir am meisten Zeit? Schlafen, ja. Also, Markus, es kommt dir jetzt gut, du kannst jetzt sogar schlafen, 24 Jahre und 4 Monate. Einfach schlafen. Also wir sind von unserer Lebenszeit, durchschnittlichen Lebenszeit, sind wir 24 Jahre am Schlafen. Das heisst, heute Nachmittag lege ich mich her und dann bin ich mal 24 Jahre weg. 12 Jahre ist interessant, vor dem Fernsehen, surfen im Internet. 12 Jahre und ich bin überzeugt, das kommt bei vielen gar nicht her, weil viele viel mehr im Fernsehen und surfen ist. 12 Jahre wird geredet, und zwar geht es damit sehr oft nicht um wichtige berufliche Gespräche, sondern Klatsch und Tratsch. Einfach, es wird geredet, miteinander reden. Gemeinschaft ist auch gut und wichtig, aber das sind einfach die Studien, die das zeigen. 8 Jahre wird gearbeitet. Es ist eigentlich, also wenn ich das anschaue, das Verhältnis. Boah. Da sind wir im Bügeln. 8 Jahre. 5 Jahre wird dem Thema Essen gewidmet. Und von diesen 5 Jahren, also wir dürfen ja nicht nur essen, wir müssen es auch noch zubereiten. 2 Jahre und 2 Monate werden für Mahlzeiten zu kochen und Brot schmieren und so weiter verwendet. Also das heisst, sind wir ungefähr sehr viel lang 5 Jahre mit Essen beschäftigt. 2,5 Jahre im Auto, das wäre jetzt bei mir definitiv viel mehr, weil ich wirklich viel mehr im Auto bin. Aber das zeigt einfach so ein bisschen die durchschnittliche Lebenszeit. Dann Weiterbildungen, Sport, 1 Jahr, 7 Monate, 16 Monate ist man dran, die Wohnung zu putzen. 9 Monate wird gewaschen und gebügelt und also 9 Monate mit den eigenen Kindern gespielt. Mit den eigenen Kindern gespielt, das ist auch in dieser Umfrage erfasst worden, ist eigentlich extrem wenig, oder? Wenn man jetzt das Ganze nimmt, wie wenig das mit den Kindern gespielt wird, ist eigentlich eine Tragik dahinter. 6 Monate sind wir auf dem WC. Und 4 Monate am Computer gespielt, einfach eine reine Spielzeit. Und dann ist tatsächlich noch etwas gefunden worden, etwas Religiöses, 2 Wochen wird gebetet. So. Interessant, aber wir müssen uns ja fragen, wie gehen wir mit dem um? Noch einmal, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Zuerst müssen wir feststellen, oder das macht uns die Bibel auch deutlich, unsere Lebenszeit ist ein unverdientes Geschenk. Mit dem bin ich ja eingestiegen. Das ist eigentlich ein Geschenk. Schon, dass wir überhaupt unser Leben und die Zeit, die wir haben, ist einfach ein unverdientes Geschenk, wo wir gar keinen Einfluss haben drauf. Wir haben gar keinen Einfluss. Dass du auf die Erde gekommen bist, dass du geboren bist worden, ja, dass du gezeugt bist worden. Wenn du jetzt einfach zurückdenkst, dass dein Vater und Mutter gezeugt sind worden, dass sich die heute gelernt kennen unter diesen paar Milliarden von Menschen, dass die dass genau diese Samenzelle mit dieser Eizelle zusammengetroffen ist, wo du entstanden bist, das ist der super, 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 super Jackpot. Das ist unglaublicher Zufall. Also Zufall ist es eben nicht. Das ist eigentlich, es ist so gigantisch, dass du bist geworden. Und dann sagt Bibu noch so ganz einfach, nein, das ist nicht Zufall. Das ist geplant, das ist von Gott gewollt. Du bist von Gott gewollt. Er hat das von Ewigkeit her gesehen und hat genau die wollen. Er hat genau das wollen. Wie viele Jahre das uns beschert sind von diesem Leben, wo ja auch schon das Leben selber ein Geschenk ist, das ist auch wieder bei Gott. Es gibt in Wuppertal gibt es eine Kirche, die sogenannte Gnadenkirche. Und dort hier ist auf den Zeiger, das ist interessant, eben das Age, Zeit ist Gnade. Zeit ist Gnade. Also für jede Zahl eigentlich ein Buchstabe. Zeit ist Gnade. Und genau das ist es. Das, was die Gnadenkirche auch aussagen. Die Zeit, die wir haben, ist Gnade. Das ist ein Geschenk von Gott. Und Steve Jobs, das ist so richtig, der hat Folgendes gesagt. Der Gründer von Apple, als er die Diagnose bekommen hat, dass er Krebs hat, dass er sterben wird, hat er gesagt, mit dieser Tatsache, dass der Tod mir bevorsteht, hat jede Minute und jede Stunde von meinem Leben umso kostbarer gemacht, weil ich weiss, dass meine Zeit begrenzt ist. Dann wird es umso kostbarer, die Zeit, wenn man weiss, wir haben ein Ende vor Augen. Und du musst dich mit dem auseinandersetzen. Das hat er von Studenten so kundgetan. Sehr weise. Und genau das sagt bei uns. Die Zeit ist kostbar. Die ist begrenzt. Weil sie begrenzt ist, ist sie besonders kostbar. Herr, erinnere mich daran, wie kurz mein Leben ist. Und dass meine Tage gezählt sind, damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. Und im Psalm 90, der Mose, unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80. Wie schnell eilen die Jahre vorüber? Wie rasch schwinden wir dahin? Herr, lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit haben. Ich habe hier einen Meter mitgenommen. 100 Zentimeter, oder? Wenn es sehr hoch kommt, wird etwa 100. In der Schweiz gibt es im Moment 2000 Personen, die Hunderte sind geworden, also eigentlich recht viel. Aber nicht jeder wird Hunderte, oder? 2000 sind es. Also das heisst, die durchschnittliche Lebenszeit ist so bei 84, dann ist schon mal ein Teil weg, oder? Das ist so das an Lebenszeit. Und je nachdem, wo du jetzt stehst, wenn ich jetzt hier bei mir schaue, so bei den 60, oder? Dann ist nur noch das Teil von dem Meter, den wir gerade vorhin gesehen haben, übrig. Dann sind das schon massiv weniger. Und wer sagt, dass ich 83 werde? Vielleicht werde ich nur 63. Und dann ist das nur noch sehr viel. Und genau um das geht es in diesen Versen. Hey, Gott, lass uns bedenken, dass wir ein Ablaufdatum haben, mit anderen Worten. Nur wissen wir nicht um das Ablaufdatum. Niemand weiss das Ablaufdatum. Das ist ein Verborgenes. Und das ist auch gut, ist das verborgen. Es ist ein Ablaufdatum, aber ein Ablaufdatum haben wir auf jeden Fall. Das ist klar. Jimmy Carter ist ja jetzt gestorben und von ihm habe ich jetzt gelesen, im Zusammenhang mit seinem Tod, dass er gesagt hat, er ist ja ein tiefgläubiger Christ gesehen. Ich habe nicht, Gott nicht gebeten, mich lange am Leben zu lassen. Das hat er schon vor einigen Jahren gesagt. Ich habe Gott nicht gebeten. Er ist hunderte Worte. Also Gott hat ihm ein langes Leben gegeben. Darum hat er eigentlich gar nicht gebetet. Das ist nicht sein Anliegen gesehen. Sondern er sagt, und das ist sowas von weise, ich bat Gott, mir eine angemessene Einstellung zum Tod zu geben. Und genau das macht es aus. Das ist die Weisheit vom Leben, dass wir eine angemessene, eine gute Einstellung bekommen zu unserer bemessenen Zeit hier auf der Erde. Zeit richtig nutzen, da müssen wir sehen, auch im Griechischen werden hier verschiedene Begriffe benutzt. Chronos, das ist die messbare, das ist die planbare Zeit. Wir kennen das vom Chronometer, chronologisch, oder? Das ist eine ablaufende Zeit von der Vergangenheit zur Gegenwart in die Zukunft. Das ist einfach, das ist ablaufende Zeit. Und die Bibel redet von dem, jeden Tag von meinem Leben ist in deinem Buch geschrieben, noch bevor das der Erste angefangen hat. Die sind eigentlich geschrieben, das ist festgesetzt bei Gott. Und darum sagt eben der Mose im Psalm 90, Vers 12, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir die Tage wie weise nutzen, dass wir einsichtig sind. Und dann gibt es den Kairos, das ist auch, da ist auch von Zeit geredet, aber das ist der Zeitpunkt gemeint. Das ist ein guter, ein richtiger, ein wichtiger Zeitpunkt, der einfach gesetzt ist. Ein geeigneter Zeitpunkt. Das ist etwas anderes wie die ablaufende Zeit. Auch da redet die Bibel davon. Heute, hat Jesus gesagt, ist die Schriftstelle, er hat gelesen, wo dann, wenn der Messias kommt, was er wird machen, wozu dass er gesendet ist. Und dann sagt er dort hier im Tempel, heute, das heisst jetzt genau, unmittelbar, jetzt vor euren Augen, ich stehe da, ich lese das, das habt ihr schon vor hunderten von Jahren gelesen, und jetzt, heute ist der Zeitpunkt, jetzt hat der Zeitpunkt, der Kairos Gottes angefangen. Jetzt ist er gesetzt, er ist erfüllt. In Hebräer 3, Vers 15 steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Da ist der Gnadenzeitpunkt, wenn Gott den Menschen ruft. Vielleicht ruft Gott dich heute Morgen und sagt, hast du ein Leben, hast du das ewige Leben, komm noch dazu, zum ewigen Leben. Hast du das ewige Leben, das Geschenk angenommen, hast du die Vergebung von der Schuld angenommen? Wenn nicht, dann ist heute, dann ist jetzt gerade der Zeitpunkt, jetzt, heute. Und dann ist das der Kairos. Oder wenn Gott uns irgendwo einen Auftrag, das gibt ja so die, wir hören das sogar am Donnerstagabend in einem Zeugnis, wo er sagt, genau dann hat Gott zu mir geredet und gesagt, geh zu dieser Person, red mit ihr. Oder gib ihr ein Traktat oder irgendwie, oder mach das jetzt. Und dann wissen wir, jetzt will Gott das. Das ist der Kairos, das ist das ein Kairos Gottes, ein Zeitpunkt, wo Gott geschenkt hat. Also jetzt gehen wir ins 2025 rein, beziehungsweise wir sind im 2025, 5 Tage sind schon durch. Aber wie können wir die Tage richtig nutzen? Das eine ist, wir nutzen sie, wo die Bibel das auch sagt, für vorbildliche Dienst und Pflichten für. Okay, aber darüber müssen wir uns Gedanken machen. Bibel redet davon. Das heisst, fleissige Arbeit, alltäglicher Einsatz, stinknormale Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Und die Bibel redet davon. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen täglichen Pflichten nachkommen. Das ist schon von Anfang an festgesetzt von Gott. Und in 2. Thessalonicher 3, Neues Testament, Paulus, wir haben gehört, dass einige von euch ein untätiges Leben führen, nicht arbeiten wollen und ihre Zeit nutzlos vertun. Und der Hintergrund war, es war ja unglaublich in Erwartung von der Wiederkunft von Jesus. Und da hat es natürlich einige gegeben, die gewartet haben, Jesus kommt jetzt gerade wieder. Er kommt ja, er hat es ja gesagt, er kommt gleich wieder. Also wir müssen gar nicht arbeiten, wir müssen nichts machen. Wir warten Jesus, ganz geistlich. Und Paulus sagt, Moment. Hey, tut eure Zeit nicht nutzlos verplempern, sondern macht eure Aufgaben, eure tägliche Arbeit, euren Lebensunterhalt. Ich appelliere und ich ermahne euch, regelmässig einfach eure Aufgaben, eure Arbeit wahrzunehmen. Es ist interessant, hier ganz gut zu schauen, dass wir hier nicht gesetzlich werden, die nicht arbeiten wollen. Wollen. Betone ich mal eins auf das Wollen. Es gibt Leute, die können nicht. Die können nicht. Vielleicht vom Alter her, vielleicht sonst irgendetwas, was nicht möglich ist, weil sie keine Arbeitsstelle bekommen. Das heisst, die nicht wollen, nicht die nicht können. Kolosser 3 steht, und das ist jetzt interessanterweise an Sklaven gerichtet. Die haben keine Rechte gehabt, es hat sehr viele Sklaven gehabt zur damaligen Zeit. Also die haben einfach müssen schuften. Und die Herren haben einfach gesagt, wie viel dass sie müssen schuften. Da ist auch nicht geschaut worden, dass sie Freitage haben und gerechte Entlöhnung und so weiter. Die haben einfach müssen schuften, was auch immer der Herr hat wollen. Und dann redet der Paulus zu ihnen, verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig. Nicht nur dann, wenn eure Herren euch beobachten, wenn sie wieder vorbeikommen und dann noch geschenkt Schaufel in die Hand nehmen und dann, oder? Wenn wir sagen, komm, nein, sagt der Paulus, auch dann, wenn sie nicht euch beobachten, macht es treu, macht es zuverlässig, macht es fleissig, macht es einfach gut. Gehorcht ihnen bereitwillig. Warum? Weil ihr Furcht vor Gott habt. Es geht nicht um Furcht vor dem Chef, vor den Sklaventreiber, sondern vor Gott. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Das heisst, hier sagt der Paulus, ja, macht es einfach für Gott. Das heisst, wir reden heute immer, alle möchten Vollzeitler werden. Es ist manchmal gar nicht so prickelnd, Vollzeitler zu sein. Alle reden davon, Vollzeitler zu sein. Aber wenn wir die Bibel lesen, sind die eigentlichen Vollzeitler, sind die, die einfach alles für den Herr tun. Jede Arbeit, ob es auf dem Hof ist, die Sachen fahren, oder ob sie in der Bude ist, einen Schrank herstellen, oder ob sie in der Küche ist, das Essen zubereiten, es ist einfach für den Herr. Alles ist für den Herr. Und es ist Gottesdienst. Es ist letztendlich ist es Vollzeitdienst. Das macht der Paulus hier deutlich. Und er sagt sogar, dir steht auf der Lohnliste Gottes. Und das müssen wir einfach auch sehen. Gott sieht das. Und Gott wird das belohnen. Das ist ja nicht etwas, ja, da habe ich meine Lebenszeit verdorben, weil ich nicht Vollzeitler im Sinn von unseren Gedanken, was ein Vollzeitler ist, ein Vollzeitmissionar oder weiss ich was ist, dann ist es halt nicht so wertvoll, was ich mache, weil ich den Bünzli-Job mache. Nein, wir müssen ein anderes Denken bekommen. Euer vernünftiger Gottesdienst, sagt Römer 12, oder Paulus, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Das ist der Wahr, das ist der eigentliche Gottesdienst. Unser Leib, unser Körper für Gott hergeben, das ist wahrer Gottesdienst. Gut, fleissige Arbeit, alltäglicher Einsatz. Und dann gibt es tatsächlich, es gibt noch die besonderen, die Sondereinsätze von Gott, die Gott eben verordnet. Zum Teil sind das auch Kairos. Aber zum Teil sind es einfach auch Aufgaben und Beauftragungen, die Gott setzt. setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass nichts von eurer Arbeit, die ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Und da meine ich jetzt noch einmal, wiederholend, auch die alltägliche Arbeit. Aber das können auch andere Sachen sein, die ganz spezifisch Gott uns beauftragt und sagt, das möchte ich, dass du das ganz speziell für mich tust. Und hier drin, da gehen verschiedene Sachen. Zum Beispiel Hebräer 10, hey, wir sollen die Versammlungen nicht verlassen. Geht in die Versammlungen der Gemeinde. Und jetzt noch eines, und das ist mir ganz wichtig, wenn wir über diese Sachen reden, das ist nicht druckmachend. Wenn jemand mit 90 oder schon vorher einfach nicht mehr kann, so oben zum Haus aus und den Weg nicht findet und so weiter, oder einfach vielleicht sich nicht mehr getraut, Auto zu fahren, dass er nicht mehr ein Gebet oder eine Bibel haben kann, das ist doch verständlich. Dann hat er immer noch 60 plus. Aber vielleicht kann er überhaupt nicht mehr, kann auch nicht mitdienen. Und dann, das ist meine Erfahrung in der Seelsorge sehr oft, dass Menschen, die plötzlich nicht mehr so können, sie möchten noch, dass die plötzlich in Glaubenskrise und in Zweifel hineinkommen, wie stehe ich mit dem Herr und ist mein Heil noch sicher? Und das finde ich unglaublich tragisch. Wenn das hier dran geknüpft ist, wie viel kann ich machen für den Herrn? Natürlich ist es wichtig, und ich sage es noch eins, wenn wir können, dann sollen wir das nutzen. Dann sollen wir, wenn wir einfach einen Weg nur vor Kisten hocken, im Donnerstag oben, ja, dann muss ich mir überlegen, ist das die Zeit jetzt richtig genutzt? Oder ist es nicht dran, mit der Gemeinde zusammen zu beten für Kranke, für Vorträge und so weiter? Ja, dann muss ich mir die Gedanken machen. Aber nicht dort hier, wo das vielleicht nicht mehr möglich ist, wo die Kräfte nahlen, wo ich vielleicht am Morgen um 4 Uhr zum Nest aus muss und nachher wieder arbeiten. Und ich schaffe das nicht, wenn ich zu oben nachher erst um 10 Uhr heimkomme. Ich möchte einfach hier den Druck rausnehmen, aber gleichzeitig auch sagen, ja, das ist einfach ein Abwägen, ein Prüfen, wie das wir umgeht oder mit. Oder eins weiteres ist, die Gaben einsetzen, die Gott uns gegeben hat, in einer Gemeinde, innerhalb einer Gemeinde. Gott hat uns bestimmte Gaben, Funktionen gegeben, an dem Leben, an dem Körper, wo wir unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen und miteinander wahrnehmen. Setze ich mich in der Gemeinde rein, oder nehme ich mich einfach völlig daraus, geh einfach nur her, um zu konsumieren. Das wäre auch so ein Aspekt. Ohne auch hier gesetzlichen Druck auszuüben. Oder natürlich auch betet. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Die betet, setzt nach ihm Gebet. Das sind so die Sonderaufträge. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Das heißt, Evangelium weitergeben. Wenn Gott uns eine Gelegenheit gibt, und jetzt passen wir gut auf, und ich möchte hier ganz bewusst gesetzliche Macher-Evangelisations-Aktivismus rausnehmen, dass wir ununterbrochen einfach die Leute müssen bequatschen. Sondern wenn Gott uns, und das müsste vielleicht jeden Morgen vielleicht unser Gebetsanliegen sein, Herr, gib uns Gelegenheit, und wenn, dann zeig es mir konkret. Zeig es mir konkret. Wenn wir das anfangen, zu unserem Gebetsanliegen machen und dann merken, jetzt kommt plötzlich ein Arbeitskollege und sagt irgendetwas über den Glauben und ich merke, jetzt ist der Kairos da. Jetzt kann ich etwas weiter sagen. Eine Gelegenheit bieten, von eurem Glauben zu bezeugen, dann macht Gebrauch. Und das gehört eben auch in die richtige Zeiteinteilung. Lebt so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden, jederzeit sollen sie selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Der Glaube zeigt sich in den Taten, gut zu tun. Auch das ist im Dienst, in Sonderdiensten möglich, dass wir vielleicht jemandem etwas Gutes tun können. Jemandem einfach etwas zusprechen. Und wenn wir es, oder eine Karte schreiben, oder anrufen, oder vielleicht sogar eine Tat ausüben, indem wir ihm behilflich sein können in ihrer Alltagsarbeit. Oder manchmal sagen wir ja, und das ist tatsächlich so, manchmal haben wir einfach die Zeit, die ist einfach beschränkt. Und manchmal ist das völlig legitim. Wir haben einfach zu wenig Zeit. Aber vielleicht ist es auch, und da müssen wir einfach prüfen, das ist einfach ein Abprüfen, ohne gesetzlich zu werden, nutzen wir unsere Zeit richtig. Die Aussage, ich habe keine Zeit, die muss ja ganz ehrlicherweise anders lauten. Meistens müsste sie anders lauten, sorry dafür, für das nehme ich mir nicht Zeit, weil ich habe meine Zeiteinteilung anders gemacht. Also das ist eigentlich die ehrliche Antwort. Natürlich können wir nicht für alles und jederzeit sagen, ich nehme nicht mehr Zeit, ich habe Zeit und das ist mir schon klar. Also, aber ehrlicherweise heisst, nein, ich setze meine Prioritäten und hier setze ich es anders. Und dann, jetzt endlich kommt er doch noch zu dem. Ich habe nicht viel Zeit. Für Muße, für Ruhe, für Gemeinschaft, fürs Geniessen. Tüchtig sein meint nicht süchtig sein. Verstehen wir das? Oder? Es gibt ein Macherchristentum und es gibt Macherchristen und die meinen tatsächlich, der Wert und das bisher zum Heil, das liegt im Mach, in der Machbarkeit. Und darum hat Gott, oder wir haben gelesen, 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen täglichen Pflichten nachkommen. Das ist eingebettet. Das ist eingebettet. Und darum sage ich, es ist immer wichtig, der Zusammenhang. Denk an den Sabbat und heilige ihn, halt ihn heilig. Der 7. Tag ist ein Ruhetag für den Herrn, dein Gott. Und Jesus hat das konkretisiert in Markus 2, Vers 27. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht umgekehrt, der Mensch für den Sabbat. Und das müssen wir wieder neu entdecken. Der Sabbat ist für einen Menschen geschaffen, dass er zur Ruhe kommen kann. Und nicht, dass wir hier den Sabbat irgendwie müssen. Was müssen wir alles einhalten? Und, oh. Der Sabbat ist einerseits Ruhe und Ausrichtung. Ich sage immer, das sind eigentlich die 2 Elemente. Zur Ruhe kommen, arbeitsmässig, und die geistliche Ausrichtung. Aber es ist nicht mit dem gemacht, wenn wir die Bibel lesen. Sondern im Englischen Holidays, oder? Heilige oder heilende Tage. Und die Bibel kennt das. Außer dem Sabbat, hat der Herr noch Feste angeordnet. Heilige Gottesdienste, die er zu der für sie festgesetzten Zeit ausrufen. So. Was hat man denn gemacht? Man hat Rückblick gehalten. Man hat Gott angebetet für das, was er da hat, wie das Volk Israel rausgeführt hat. Und das war nicht ein Tag. Das waren mehrere Tage, das waren sogar Wochen, wo man gefestet hat und gefeiert hat und sich ausgerichtet hat und dankbar war für die Grösse, für die Herrlichkeit Gottes und einfach auch Gemeinschaft gehabt. Gemeinschaft. Und man hat gefeiert. Und mehr gegessen und mehr getrunken. Und dann sind wir beim Prediger, den wir heute Morgen schon gehört haben. Du junger Mensch, genieße deine Jugend und freue dich in der Blüte deines Lebens. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Und eben im Prediger 3, Vers 12 haben wir heute Morgen gehört, wenn es dir gut geht, wenn es dir Gott gut lässt, dann ist das ein Geschenk Gottes, es ist eine Gnade Gottes. Genieß das, freue dich daran. Solange du kannst, freue dich daran. Nimm das auch in Empfang und nutze das auch. Die Zeit zur Muße und zum Genießen. Und dann kommt er hier, kommt dir gleich noch etwas. Aber sei dir bewusst, dass Gott dich für alles zur Rechenschaft ziehen wird. Hey, wenn wir uns die Lampe füllen, einfach am Freitag, und einfach zudröhnen oder was weiß ich was, dann müssen wir immer wissen, was Gott auch in dem innen auch möchte oder eben nicht möchte, was sehr gesungen ist oder eben ungesungen ist. Oder dass man einfach die freie Zeit einfach total ins Abhetzen in der freien Zeit, von Termin zu Termin, weil wir einfach so viel in das Leben, in das kurze Leben reinpressen und wir sind die Freizeit gestresst. Weil das wollen wir nicht verpassen und das wollen wir nicht verpassen. Und an diesem Ort wollen wir noch sein, bevor wir sterben. Und dorthin wollen wir noch reisen. Und schlussendlich sind wir ermüdet vor lauter Freizeit. Ich möchte einen beispielhaften Gedankenanstoss geben zur Zeiteinteilung. Und jetzt möchte ich auch hier sagen, hey, nehmt das nicht als Gesetz. Sondern es geht einfach einem, gewisse Sachen gehen uns jetzt wahrscheinlich auf. Aber nehmt das nicht als Gesetz und ich weiss, dass bei denen ganz anders läuft. Wir haben eine Wochenzeit von 7x24 Stunden, das sind 168 Stunden. Jetzt tun wir hier mal abrechnen von diesen 168 Stunden Arbeitszeit. Ich habe jetzt mal gerechnet, 5 Arbeitstage Woche mit Arbeitsweg und so weiter, 5x10 Stunden. Sagen wir mal 50 Stunden, oder? Wie gesagt, Nagelt mich bitte nicht auf das fest. 50 Stunden Arbeitszeit, Schlafenszeit, für die, die 8 Stunden schlafen können, schön für euch. Dann sind das 56 Stunden. 56 Stunden Schlafzeit, Essenszeit, nehmen wir mal 7 mal 1, 3, 4 Stunden für Essen zubereiten und Essen. Das sind 12 Stunden. Es bleiben, jetzt macht es plötzlich spätestens, jetzt muss es kling, 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 kling machen. Es bleiben 50 Stunden. 50 Stunden, wenn wir das abgezogen haben, was wir ja müssen. Wir müssen essen, wir müssen schlafen und wir müssen arbeiten. Und dann bleiben 50 Stunden. Das ist gleich viel wie Arbeitszeit. Hören wir gut hin. Jetzt müssen wir die auch noch ein bisschen aufteilen. Ein, zwei, du. Freizeit für Familie und Gemeinschaft mit Freunden und so, das ist sehr wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt, auch in der Bibel. Sagen wir, pro Woche 25 Stunden für das nutzen. Ein Viertel von der Freizeit, ich muss auf mich selber schauen, fürs Lesen, Fernsehen, Hobbys und so weiter. 12,5 Stunden pro Woche, 12,5 Stunden für mich allein. Ein Viertel von der Freizeit für Gott, für die Bibel, Gebet und Gemeinde. 12,5 Stunden. Das ergibt durchschnittlich 1,75 Stunden pro Tag plus Samstag und Sonntag je 7 Stunden für Ehe, Familie und Freunde. Hä? Das ist plötzlich viel. Plötzlich wird es viel. Pro Tag 1,75 plus am Samstag und Sonntag noch zusätzlich 7 Stunden. Durchschnittlich 1,75 Stunden für Hobbys und persönliche Bedürfnisse sowie pro Tag durchschnittlich 1,75 Stunden für Gemeinschaft mit Gott und seine Sonderaufträge. Und das sind dann die 12,5 Stunden, die ich gesagt habe, pro Woche. Und ich weiss, und das weiss ich sehr wohl, also, dass hier in dieser Gemeinde sehr viel mehr als 12,5 Stunden für die Gemeinde und für Gott investieren. Also, das ist jetzt einfach mal ein bisschen eine Aufteilung, um so einen Gedankenanstoss zu geben, wie eine Woche, also wo gleich viel Freizeit, freien Raum gibt, Arbeitszeit und Freizeit, wie man die vielleicht nutzen könnte oder einfach mal darüber nachdenken. Ohne, bitte nicht als Gesetz. Er hat das gesagt, so müssen wir es machen. Und dann, und das ist jetzt ganz wichtig, zum Schluss die Ewigkeitsperspektive. Unsere Zeit ist nicht begrenzt. Ist uns das bewusst? Ich habe es immer von der begrenzten Zeit, von der Erdenzeit. Ja, die ist 70, 80. Wenn es hoch kommt, dann vielleicht auch 100 bei denen. Ja, die ist so. Die ist begrenzt, die Erdenszeit. Aber die Ewigkeitsperspektive, wir haben es gelesen, vorhin von Markus vorgelesen bekommen, Gott hat Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Es geht um eine Ewigkeitsperspektive. Wir reden von der Gewissheit, von der festen Gewissheit, vom Leben, vom ewigen Leben in Perfektion. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wird leben, auch wenn er stirbt. Jeder, der an mich glaubt oder mir vertraut, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und jetzt plötzlich macht das wasch. Und so haben wir eine ganz neue Perspektive, eine neue Dimension, wo wir drinnen leben. Was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen wäre oder ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Hey, du kannst dir das schönste Leben in völliger Perfektion, ein Körper, der nie krank ist, nie Schmerzen hat, der keine Sorgen kennt, der immer Freude kann empfinden. Wir könnten das nicht. Hormonell, wenn wir immer Freude hätten, würde es unseren Körper nicht schaffen, kräftemässig nicht schaffen. Dann muss zu China oben runterkommen. Aber wir können, einen neuen Körper, der kann das, weil der ist voller Kraft, sagt die Bibel, der neue Körper. Und er ist perfekt. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt. Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns in seinem Geist geoffenbart hat. Wissen wir es? Wenn wir es wissen, dann hat das einen entscheidenden Einfluss, wie wir unser Leben hier gestalten. Weil der Paulus sagt in Römer 8, Vers 18 und 2. Korinther 4, Vers 17, ich bin ganz sicher, sagt er, dass alles, was wir hier in diesem zeitlich begrenzte Welt oder Leben müssen leiden und durchleiden und machen und es bei uns bemüht. Das ist nichts im Gegensatz von dieser zukünftigen, ewigen Herrlichkeit bei Gott. Und dann hast du eine ganz andere Perspektive mit dem, was wir hier manchmal unter Sorgen und Ärger und Last müssen tun. Denn wir wissen, und ich möchte unbedingt das so lesen, denn wir wissen, wenn diese baufällige Hütte, damit ist unser Lieb gemeint, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Merken wir, um das geht's. Darum ist Jesus auf die Erde gekommen. Aus keinem anderen Grund. Er ist gekommen, um uns zu retten. Er hat den Tod auf sich genommen, ist in ein Grab gelegt worden, ist aber nicht im Grab geblieben und nicht am Kreuz geblieben, ist auferstanden, um uns das ewige Leben und Vergebung zu schenken und die Perspektive uns aufzunehmen. Selbst wenn wir sterben, ja, unser Leben ist begrenzt und niemand weiss, wie lange. Geht es wirklich 60 Jahre oder geht es weniger? Werden wir wirklich 80? Werden wir vielleicht 90? Wir wissen es einfach nicht. Aber die Tatsache ist, wir wissen, dass wir ewig leben. Und das ist wichtig. Amen.